Willkommen bei Die magische Brille, der Resonanz-Podcast. Dieser Podcast ist eine Einladung, die Welt bewusster und etwas anders wahrzunehmen. Mein Name ist Sören Flimm. Setz die Brille auf, stell die Ohren auf Empfang und schau, was möglich wird. Willkommen zurück zu Die magische Brille, der Resonanz-Podcast. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist die erste Folge, wo ich einen Gast mit dabei habe. Die erste Interviewfolge. Und manchmal im Leben ist das ja so, da begegnen uns Menschen, bei denen man sofort spürt, da ist irgendwie Klarheit, da ist Tiefe, da ist jemand, der Dinge nicht nur denkt, sondern da ist jemand, der Dinge wirklich durchdrungen hat. Und so jemanden habe ich vor kurzem kennengelernt. Alexander Metzler ist nämlich so jemand. Er verbindet die digitale Welt mit der Frage, wie wir als Menschen stimmig in ihr agieren können, bei all dem Tempo, bei all den Reizen und all den Möglichkeiten. Als Speaker-Coach und Impulsgeber begleitet er Menschen und Unternehmen dabei, wieder mehr Fokus, mehr Energie und innere Balance zu finden. Mit einem sehr klaren, alltagstauglichen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Und genau deshalb passt er so wunderbar in diesen Podcast und ich freue mich riesig, gemeinsam mit ihm die magische Brille aufzusetzen. Herzlich willkommen, lieber Alexander.
Sören, ich freue mich unglaublich auf diesen Austausch. Danke für diese tolle Anmoderation. Ich bin jetzt schon in Resonanz gegangen.
Und für diejenigen, die jetzt auditiv nur dabei sind, man spürt das Lächeln, auch auf der Tonspur, das hoffe ich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es fühlt sich so großartig an, mit dir in dieses Gespräch zu gehen. Lass uns direkt starten. Du inspirierst heute Menschen zu Themen wie mentale Stärke und Resilienz. Mich interessiert, wie bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen und hast du auf deinem eigenen Weg dorthin möglicherweise was verstanden, was man in keinem dieser ganzen Bücher über Selbstoptimierung findet?
Ja, also ich komme ganz klassisch aus dem digitalen Arbeiten. Deswegen ist das einer meiner Themenschwerpunkte. Also was macht das mit uns Menschen? Was macht das mit uns mental und körperlich, wenn wir in erster Linie sitzen vor elektronischen Endgeräten? Und mache das mit großer Begeisterung, auch heute noch. Also ich bin auch heute noch so etwa ein Drittel meines Berufslebens Digital Artist, wenn man so möchte. Ich mache Corporate Design, Web Design, Print Design für diverse Kunden aus diversen Branchen. Und das ist auch das, was ich mal studiert habe. Arbeite noch für einen großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, wo ich auch in erster Linie digital arbeite. Und habe dann über viele, viele Jahre über viel Schichtarbeit, über viel, aber auch freiwillig in der eigenen Agentur bis spät in die Nacht arbeiten, morgens, wenn keine Termine waren, lange ausschlafen, dann gemerkt, wie so mein Tag-Nacht-Rhythmus immer mehr gar nicht mehr vorhanden war über eine längere Dauer. Das machte sich bemerkbar durch eine sehr große Energielosigkeit. Also ich habe dann gemerkt, ich bin eigentlich immer müde, egal wie viel ich schlafe und wann ich schlafe, irgendwie Müdigkeit im Kopf, die Gehirnfunken fliegen nicht mehr so richtig. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Ich habe Schwierigkeiten, komplexe Dinge zu verstehen. Und habe das aber alles erstmal so einfach wahrgenommen, aber nicht als Alarmzeichen erkannt. Habe das aber dann auch körperlich festgestellt, habe damals noch Fußball gespielt. Das war immer so ein Phänomen, dass ich ich war ein ganz okay, guter Fußballer und mal konnte ich eben richtig abliefern, vor allen Dingen abends im Training. Und wenn dann aber sonntags mittags Spiel war, war ich manchmal wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Stellte sich dann in der Rückschau auch heraus, hatte dann auch was mit Schlaf zu tun, weil man am Wochenende länger ausschläft, waren dann diese Symptome, die ich dann da entwickelt habe, dann durch das längere Schlafen am Wochenende auch stärker ausgeprägt, was sich dann auch auf meiner Körperlichkeit niedergeschlagen hat. Und dann gab es eine lange Odyssee bei Ärzten, was dann eigentlich da mit mir los ist. Und nach ein paar Jahren habe ich dann eine relativ harte Diagnose mit schwerer Depression bekommen, wo ich dann auch erstmal überrascht war. Und das war auf der einen Seite ein bisschen erschreckend, weil ich dachte, boah, krass, Depression, in so eine Richtung hatte ich gar nicht gedacht. Und auf der anderen Seite war das aber auch eine Erleichterung, weil man jetzt endlich mal wusste, okay, woran liegt es denn, dass du so müde bist, so antriebslos bist, auch motivationslos bist, auch nicht mehr so recht Freude hast an den Dingen, die dir früher mal Spaß gemacht haben und. Also es ist ja eine ganze individuelle Kette an Symptomen, die man da entwickeln kann. Und ja, das ist kein Spaß. Also es gibt ja so leichte, mittlere und schwere Depressionen. Bei mir wurde tatsächlich schwere Depression diagnostiziert, wobei man sich das jetzt auch nicht so vorstellen kann, dass man da, also in meinem Fall zumindest, dass ich dann da immer so total niedergeschlagen war, sondern das waren eher so Wellenbewegungen. Und wenn die Welle halt gerade unten war, ging es mir schon wirklich, wirklich schlecht. Hab da auch so ein bisschen fast an der Berufsunfähigkeit gekratzt und fand es aber trotzdem irgendwie immer auch auf eine weirde Art und Weise faszinierend und interessant, wie die Dinge da miteinander zusammenhängen. Also was hat der Geist da für eine Auswirkung? Wie wirkt sich das körperlich aus? Wie wirkt sich der Schlaf aus? Wie beeinflusst das wieder, was im Mentalen vor sich geht? Also das fand ich schon irgendwie faszinierend, diese Wechselwirkung. Und hatte dann auch immer so ein bisschen einen inneren Wissenschaftler in mir, der das trotzdem mit einer gewissen Faszination immer so ein bisschen von außen beobachtet hat. Und deine zweite Frage, gab es da so einen Moment, der in keinem Buch steht? Ja, es gab tatsächlich so einen Moment, der war schon lange vor der Diagnose. Auch da rückblickend muss ich sagen, das war vielleicht so ein kleiner Warnhinweis meines Körpers und meines Geistes, den ich aber auch hervorragend ignoriert habe. Damals war ich noch auf dem Wirtschaftsgymnasium und ich hatte immer den gleichen Weg zu meinem Auto, was an der alten Zitadelle bei Mainz immer geparkt hat. Damals durfte man da noch kostenlos parken, also so lange ist das schon her, durfte man noch kostenlos in der Stadt parken. Und da gab es so einen einzigen Moment, ich spreche da heute gerne von so fast so einem kleinen Erleuchtungsmoment. Allerdings war das jetzt nichts besonders Spektakuläres. Also da sind keine Wolken aufgerissen und Licht brach durch und Engelschöre kamen oder irgendwo hat ein Busch gebrannt. Es war einfach gar nichts. Ich habe nur kurz innegehalten und mir wurde plötzlich klar, dass ich den kompletten Weg von meiner Schule bis zu meinem Auto wieder nur gegrübelt hatte. Gegrübelt und mir Sorgen gemacht. Und das ist mir an diesem Nachmittag so bewusst geworden. Mir ist einfach bewusst geworden, was auf Autopilot in meinem Geist passiert ist. Also es war ja keine bewusste Entscheidung zu sagen, ey, ich mache mir jetzt Sorgen, bis ich an meinem Auto bin. Oder ich drehe mich jetzt immer wieder ums gleiche Thema, bis ich an meinem Auto bin. Sondern das war ja ein Automatismus, den ich überhaupt nicht mehr im Griff hatte. Heute spricht man davon Grübelzwang und so weiter. Aber das wusste ich ja alles damals gar nicht, was es da alles gibt, in was für interessante Kreise man sich da rein manövrieren kann. Und da wurde mir das aber zum allerersten Mal so von außen bewusst, also dieser erste Moment, wo ich mal von außen auf meine Gedanken drauf geguckt habe, ohne meine Gedanken direkt zu sein. Weil bis dahin habe ich mein Leben eher so bestritten, dass ich es gedacht habe und war diese Gedanken, war identifiziert mit dem Strom meiner Gedanken, die dann auch meine Emotionen getriggert haben, meine Gefühle getriggert haben und die wiederum meine Gedanken beeinflusst haben und so weiter. Und auf einmal hat man so von außen auf dieses ganze Konstrukt drauf geguckt. Deswegen so, ja, vielleicht so ein kleiner Erleuchtungsmoment, wenn man möchte, hat mich jetzt aber auch nicht besonders beeindruckt, habe ich dann auch wieder vergessen. Und dann kam dann später eben die Depression mit ein bisschen mehr Wucht um die Ecke, um mich da wieder mehr aufzuwecken. Und ja, das vielleicht, also diese beiden Dinge. Und dann habe ich natürlich angefangen, also wir reden da von sehr, sehr vielen Jahren. Ne? Das Ganze ist ungefähr ein Zeitraum von 10 Jahren, also von diesen ersten Symptomen. In der Mitte ungefähr wurde die Diagnose gestellt und dann hat es so ungefähr 5 Jahre gedauert, bis ich so sagen würde, ich war wieder so einigermaßen normal in Anführungszeichen, also was immer das auch bedeuten mag, aber leistungsfähig, hatte wieder mehr Freude am Leben, hatte wieder Energie, habe auch wieder zum vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus zurückgefunden. Und das alles ist so der Background der Geschichte, wo ich dann aber auch immer tiefer dann eingestiegen bin, angefangen habe auch in meiner Peer Group, also als Designer auf Entwicklertagungen über diese Themen zu sprechen, über gesundheitliche Themen zu sprechen, über mentale Themen zu sprechen. und dann quasi nebenher zufällig zum Redner geworden bin. Also es war nie mein Plan, sondern das hat sich so daraus quasi ergeben. Ich wusste auch gar nicht, dass man sowas auch beruflich machen kann. Also bis mir das mal jemand gesagt hat, habe ich gesagt, hä? Was kann man beruflich machen? Hatte ich keinen Plan von. Und so kam das. Und so stehe ich heute bei Firmen, mache Workshops, stehe auf Bühnen, rede über das Thema, rede in Podcasts über das Thema und finde das nach wie vor total faszinierend, wie das alles miteinander zusammenhängt.
Danke für deine Offenheit. Das klingt alles unfassbar reflektiert und ich bin dir auch dankbar für die Zeitangabe. Weil das klingt ja so, als wäre das mal irgendwie in ein, zwei Jahren durchgelaufen. So stellt man sich das vor, ne? Und dann hat man seine Lebenskrise und dann reflektiert man das und dann startet man durch. Und schönes Bild im Übrigen, was du von Mainz dort gezeichnet hast. Mainz hat ja durchaus kirchenhistorisch eine Bedeutung, könnte man sagen, ne? Also wenn Erleuchtungsmomente, dann in Mainz. Aber ja ohne Busch und ohne diese Himmelschöre und so. Und ich habe dich ja bewusst auch gefragt nach den Büchern, ne? Da kriegt man ja manchmal suggeriert, man hat diesen einen Moment und von da an ist alles anders. Und es ist so schön, wie ehrlich, authentisch reflektiert du das beschreibst, weil das sind, glaube ich, Dinge, weil gerade Medien, und da zähle ich auch ein Buch mal zu, neigt ja dazu, Dinge oft groß zu machen, ne? Und dann hinterher denkt man, ich habe das jetzt gar nicht so groß empfunden, bin ich jetzt falsch oder ist es dann nicht das Richtige und so. Von daher kann ich schon ganz viel mitnehmen oder können wir ganz viel mitnehmen von dem, was du beschrieben hast. Und auf einen Punkt, der liegt mir am Herzen, möchte ich auch noch eingehen. Du hast gesagt, ich bin zufällig zum Redner geworden. Und wenn ich das hier unter uns mal so sagen darf, ich glaube, das sind eine der besten Voraussetzungen, wenn man zufällig zum Redner wird, als wenn man unbedingt Redner werden will. Weißt du, was ich meine? So, da gibt's ja durchaus mittlerweile eine ganze Industrie dahinter, die sich damit beschäftigt, Menschen ihren Traum vom Redner und Rednerin sein zu ermöglichen. Und ich glaube, gerade die Menschen, und das trifft durchaus vielleicht auch auf Führungskräfte zu, die nicht unbedingt Führungskraft sein wollen, sind am Ende oft gute Führungskräfte. Und so ist das vielleicht für Rednerinnen und Redner auch. Ich würde da gerne nochmal anschließen an dem, was du gesagt hast. Also du hast uns mitgenommen auf deine Reise und ich habe verstanden, dass dein persönlicher Weg, deine persönlichen Erfahrungen und Empfindungen im Prinzip die Grundlage dafür waren, was du heute tust und Menschen dazu inspirierst. Ich würde gerne nochmal reinfragen, was war aus deiner Sicht, was war das, was die Jahre schiefgelaufen ist? War es zu viel Arbeit? Das ist so der naheliegendste Gedanke, glaube ich, bei vielen Menschen. Ich habe irgendwie einen Burnout oder eine Depression oder irgendeine schwierige Lebenssituation. Okay, ich habe zu viel gearbeitet. Ist es das gewesen? Du hast vom Schlaf berichtet, von ungesunden Biorhythmus hast du berichtet. Gibt es da etwas, wo du es im Kern, ich weiß, es ist eine Gemengelage, was ist so der Kern, worauf du das zurückführen würdest?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir natürlich oft gestellt, auch im Rückblick. Und ich muss sagen, es gibt nicht das eine Thema. Ich glaube, es war bei mir tatsächlich ein Mosaik an verschiedenen Teilen. Da gab es größere und kleinere Teile. Ich glaube, eins der Hauptherausforderungen für mich war, und das finde ich eben auch so spannend, dass wir Menschen eine Jahre- und jahrzehntelange Ausbildung durchlaufen. Wir lernen unglaublich viel in Schule, in Ausbildung, in Beruf, in Weiterbildung. Aber wir bekommen nicht beigebracht, mit unserem eigenen Kopf umzugehen, mit unseren mentalen Kräften. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Sören, aber mir hat niemand im Kindergarten, in der Grundschule, im Abi beigebracht, achte mal auf deine Gedanken, beobachte das, was da passiert, glaub nicht jeden Gedanken, der dein Kopf produziert, nimm es eher wahr. Also dieses ganze Thema spirituelles Arbeiten. Spiritualität ist ja ein Begriff, der bei vielen Menschen so ein bisschen belastet ist, aber das ist nichts anderes als mental zu arbeiten. Also geistiges Arbeiten im Sinne von die eigenen Gedanken beobachten. Wenn ich da heute zurückdenke, also nebst dem, dass ich natürlich, ja, ich habe viel gearbeitet, Und ja, es gab stressige Situationen, es gab Milestones, es gab Launches, es gab Deadlines, wie das alles so schön heißt, im Business-Sprech. Aber ich würde sagen, das macht so jeder Unternehmer irgendwie durch. Und ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt besonders belastet war. Die Selbstständigkeit bietet dir eine gewisse Freiheit, auch eine Freiheit, morgens auszuschlafen, wenn keine Termine da sind, was erstmal schön ist. Das Biorhythmus-Thema hatte ich angesprochen. Das ist sehr schief gelaufen bei mir. Dann gab es eine sehr lange Zeit der beruflichen Suche. Also ich wusste sehr viele Jahre immer nur, was ich nicht machen will, aber nicht, was ich beruflich machen will. Habe mich für viele Sachen interessiert, aber das waren eher so künstlerische Sachen. Mein Papa war, was das angeht, eher so ein bisschen konservativ. Der hat mich da immer gerne gebremst und hätte mich am liebsten so als Handwerker gesehen. Und handwerkliche Sachen waren so gar nicht mein Ding. Also auch da gab es jetzt nicht schlimm. Wir hatten ein tolles Verhältnis, mein Papa und ich. Aber das war auch was mich auch belastet hat irgendwie, dass ich da nicht so in so eine Richtung gegangen bin, mit der mein Papa was anfangen konnte. Tja, und so hat sich das dann über Jahre, also dieser Free Run des eigenen Gehirns, Sorgen um die Zukunft machen, Sorgen, was soll ich mal beruflich machen, werde ich mal genug Geld verdienen, kann ich mal eine Familie ernähren, finde ich die richtige Frau, werde ich mal Kinder haben, werde ich eine gekieste Auffahrt haben, wo ein Auto steht, kann ich zweimal im Jahr in Urlaub fahren, also diese ganzen Dinge, die wir so als normales Leben betrachten, da habe ich mir immer viele Gedanken gemacht. Und das darüber hinaus, über das Persönliche, habe ich mir viel um die Welt Sorgen gemacht. Damals war so die Zeit des ersten Golfkriegs, zweiter Golfkrieg, Umweltvernichtung, das Atomkraftwerk, was in die Luft geflogen ist, damals in der Ukraine, wie hieß das? Ich habe es gerade den Namen nicht. Tschernobyl, genau, dann später Fukushima, all diese Sachen, Artensterben, also das ich fand es einfach wahnsinnig belastend alles und habe nicht gelernt, da auch mal beim eigenen Geist Stopp zu machen. Das habe ich alles erst später gelernt und damit hat sich mir dann eine völlig neue Welt eröffnet. Also es ist nicht so, dass heute alles fein ist und dass ich das heute alles toll finde, was in der Welt passiert. Aber ich habe einen ganz anderen Umgang damit gelernt und ich habe auch eine eigene Selbstwirksamkeit gelernt, im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten da drauf einzuwirken. Und die Summe all dieser Dinge, die ich da jetzt so genannt habe, das sind natürlich nur so kleine Scheinwerfer auf einige Teile dieses Mosaiks, hat dazu beigetragen. Bei mir ist nichts Traumatisches vorgefallen. Ich hatte eine tolle Kindheit. Wir waren so typischer Mittelstand, wir hatten auch immer Geld, wir konnten nach Bayern in Wanderurlaub fahren. Also wir hatten, da war jetzt nichts, wo man sagen müsste, da ist was total schiefgelaufen. Also ich würde sagen, ein ganz normales Leben, was man über viele Jahre ohne geistige Resonanz, um es mal mit deinen Worten zu sagen, dann doch richtig ordentlich in Graben fahren kann.
Brauchen wir die Krise, um uns besser selbst zuhören zu können? Wie ist deine Sicht darauf?
Ha. Ja, ich fürchte ja. Ich habe so das Gefühl, dass wir als Individuum, aber auch als menschliches Kollektiv darauf ausgelegt sind, durch Druck uns zu verändern. Weil aus der Bequemlichkeit heraus, warum soll ich mich mit diesen Dingen beschäftigen, wenn alles super läuft? Und das bringt halt auch die Chance mit, in die Tiefe abzutauchen, in tiefere Ebenen des Lebens. Wenn alles super läuft und nie Druck kommt, ist okay, aber dann habe ich natürlich so die Gefahr, immer so an der Oberfläche vor mich hin zu plätschern. Und von daher ist Druck und Krise ja erstmal was wir instinktiv ablehnen wollen. Das wollen wir nicht und in unserem Leben haben. Aber rückblickend zeigt sich eben doch sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft, dass eine Krisensituation oder eine Drucksituation dann doch irgendwas Gutes mit ins Leben gebracht hat, uns in Bewegung gebracht hat, uns gezwungen hat, anzupassen, neu zu denken, neue Dinge zu erfinden, neue Gewohnheiten zu etablieren, neues Denken zu kultivieren, was alles nicht passiert wäre, wenn immer alles so vor sich hin fein geplätschert hätte. Und ich glaube, dieses immer so fein vor sich hin plätschern kann dann ja letzten Endes auch zu so einer Unzufriedenheit führen, was vielleicht dann automatisiert auch wieder in so eine kleine Krise führt, wo man gezwungen wird, sich wieder ein bisschen zu bewegen. Also ja, ich glaube, Krise gehört dazu und das ist vielleicht auch ein tröstlicher Gedanke, wenn man so an die großen Dinge denkt, die so in der Welt gerade passieren, dass man, und das sind die Worte meines Vaters, das waren sehr weise Worte meines Vaters, mein Papa hat immer gesagt, man weiß nie, für was etwas gut ist. Und da hat er schon recht, auch wenn sich erstmal alles schrecklich anfühlt, man weiß nie, für was es gut ist. Und das gibt vielleicht auch wieder Hoffnung.
Danke für deine Worte, ich kann da sehr mitschwingen. Gerade die letzten Worte, die du gesagt hast, die mag man natürlich, wenn man in der Krise steckt, nicht hören. Und es gibt auch Momente im Leben, da kann man es nicht sehen und auch lange Jahre danach vielleicht nicht sehen und mag man auch gar nicht sehen. Das ist ja auch eine schmerzhafte Erkenntnis, ne? Zu sehen, hey, das hat auch irgendwie eine andere Seite und hat mich wohin geführt. Es kann eine schmerzhafte Erkenntnis sein, aber wie du wunderbar beschreibst, gibt es sie. Und ich muss dran denken bei deinen Worten, die du sprichst. Ich habe mal von einem Konfliktexperten Klaus Eidenschink ein Buch gelesen und er hat davon gesprochen, natürlich im Kontext des Konfliktes, aber ich muss jetzt daran denken, Wachstum ist nur möglich, wenn wir Stabilität aufbauen und diese irgendwann wieder destabilisieren und Dinge in Frage stellen, um dann wieder neu darauf blicken zu können. Also immer dieses Wechselspiel zwischen Stabilität und Destabilisierung. Und das ist mir total haften geblieben, dieses Bild. Und jetzt spreche ich mal als Musiker. Man kann natürlich, wenn man vor einem Klavier sitzt, immer in der Mittellage, den Tasten, die vor einem liegen, kann man nette Songs spielen, so, ne? Wenn du was bewegen willst, andere Erfahrungen machen willst und auch andere Songs den Menschen erfahrbar machen willst, brauchst du aber die tiefen Töne auch und brauchst aber auch die Höhen. Weißt du, diese Range, sagt man, ne? Diese Range zu spielen. Es gehört irgendwie alles dazu und du sagst, na ja, klar, kann ich irgendwie da in der Mitte bleiben und spür vielleicht auch gar nicht, dass es mal was anderes braucht. Und jetzt bist du ja, und du hast es ja, wenn ich das sagen darf, sehr unaufgeregt beschrieben, dass es nicht die großen Dinge, die schwere Kindheit und was wir dann immer suggeriert bekommen da draußen, was wir an Geschichten hören. Und du bist ja jetzt auch nicht Surfer in Südafrika geworden, nach der schweren Lebenskrise, sondern hast dich auf den Weg gemacht, bist ja in deinem Wirkungsfeld geblieben, wo du auch vorher schon warst. Berichtige mich, wenn ich das falsch aufgenommen habe, und hast gesagt, okay, ich gehe nach vorne und möchte die Menschen dazu inspirieren. Und eine Vokabel, die mich bei dir anspringt, wenn ich auf deine Website gehe und dich auf Social Media wahrnehme, ist immer wieder Biohacking. Biohacking ist, glaube ich, ein Wort, was in dir Resonanz gefunden hat. Nimm uns doch mal bitte mit, was bedeutet auch aus dem Kontext, wo wir jetzt herkommen in diesem Gespräch, was bedeutet denn Biohacking aus deiner Perspektive? Ist das jetzt so ein neuer Hype? Biohacking oder ist das ein echter Weg zu wirksamer Veränderung?
Ja, also ich sage manchmal ein bisschen ketzerig ganz gerne, dass Biohacking auch im Grunde genommen sehr viel alter Wein in neuen Schläuchen ist, weil nehmen wir mal so ein typischer Biohack Kälte, das hat uns Sebastian Kneipp schon vor vielen, vielen Jahren erzählt, dass das offenbar positive Wirkungen auf Körper und Geist hat. Was das Biohacking jetzt neu macht, ist, dass wir eben durch digitale Messgeräte, durch Gadgets und Wearables, die wir haben, das ausmessen können und anhand von Zahlen, Daten, Fakten, neuerer Forschung, Wissenschaft eben auch untermauern können, beziehungsweise manchmal auch Ideen einreißen, wo man sagt, okay, das geht eher so ins Bereich des Esoterischen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber da fehlen uns klare Fakten dazu. Und aus meiner Erfahrung heraus, also ich war natürlich sehr interessiert daran, ich habe ja schon von diesem inneren Wissenschaftler gesprochen, der sich diese depressive Entwicklung mit einer gewissen Faszination betrachtet hat. Und ich habe ja gesehen, okay, offensichtlich hat ja mein Lifestyle und die Art und Weise, wie ich mit meinen Gedanken, Emotionen, Körperlichkeit und sowas umgegangen bin, hat ja so eine Negativschleife bei mir bewirkt. Was gibt es denn? Wie kann man es denn anders machen, um diese Spirale wieder zurückzudrehen? Und wenn es möglich ist, mit negativen Gedanken, mit, ich nenne sie jetzt mal, schlechte Gewohnheiten, die Spirale runterzudrehen, wäre es dann nicht theoretisch auch möglich, mit positiven Gedanken und anderen Gewohnheiten die Spirale nicht nur zurückzudrehen, sondern sogar nach oben zu drehen, dass man am Ende mit gestärkt und mit mehr Energie da rausgeht, als man vorher in die Situation reingegangen ist. Und da war ich eben auf der Suche. Also nebst so Therapie bin ich so gar nicht mit klargekommen. Also ich hatte so einen Therapeut und wir waren irgendwie nicht in Resonanz miteinander. Das habe ich dann nach 3 Sitzungen, glaube ich, oder 4 war ich vielleicht da, habe ich dann auch abgebrochen. Das hat mir irgendwie so gar nichts gebracht. Medikamente hatte ich Glück, dass die bei mir angeschlagen sind. Also das ist ja auch nicht so, dass die bei jedem Patienten wirken. Antidepressiva hat mich so von -10 auf 0 geholt. Und 0 ist so der Punkt, wo man wieder in der Lage ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu machen. Und da kam das Thema Biohacking unter anderem ins Spiel. Das hat mich eben sehr fasziniert. Biohacking für Menschen, die es jetzt noch gar nicht so gehört haben, ich würde sagen, Biohacking ist so die Summe aller Dinge, die wir tun können, um unsere körperliche und mentale Gesundheit beizubehalten. Im Biohacking-Kontext wird auch gerne von Optimierung gesprochen. Ich nehme das Wort nicht so gerne in den Mund, weil Optimierung, da ist für mich schon wieder so ein Leistungsgedanke dran gebunden und noch höher, schneller, weiter. So benutze ich persönlich Biohacking nicht, sondern ich benutze Biohacking, um in Balance zu kommen beziehungsweise in Balance zu bleiben und bewusste Entscheidungen zu treffen, die eben gut für mich sich anfühlen, für meinen Körper, für meinen Geist, die mich leistungsfähiger machen, ja, aber die mich auch gleichzeitig einfach wacher machen, die mich zu einem freundlicheren Mensch machen, freundlicher mir gegenüber, freundlicher anderen Menschen gegenüber, freundlicher anderen Lebewesen gegenüber. Da ist Meditation, da ist Schlaf, da ist Kälte, da ist Bewegung, da ist Ernährung. Also das sind alles verschiedenste Biohacks. Ein Biohack haben vielleicht viele Hörerinnen und Hörer von deinem Podcast, lieber Sohn, vielleicht du auch schon heute Morgen gemacht, ohne es zu wissen. Vielleicht habt ihr schon Kaffee getrunken. Sören, hast du
ja
schon Kaffee getrunken heute?
Ja, natürlich, klar.
Kaffee ist ein klassischer Biohack, wenn man so möchte. In dem Fall ist es eine externe Substanz, die wir zu uns nehmen, die eine biochemische Reaktion in uns ausführt. Koffein ist biochemisch gesehen sehr ähnlich dem Adenosin. Adenosin ist ein Botenstoff in unserem Gehirn, der die Information transportiert, dass wir jetzt eigentlich müde werden und eine Pause brauchen. Da das Koffein dem Adenosin sehr ähnlich ist, dockt es an den gleichen Rezeptoren im Gehirn an und blockiert dann sozusagen diesen Transportweg für das Adenosin. Die Information, dass wir also müde werden, kommt erst später ins Gehirn an und das ist die biochemische Erklärung dafür, warum wir uns durch Konsum von Koffein, durch Kaffee eben konzentrierter, wacher und leistungsfähiger fühlen. Und in dem Fall eben eine externe Substanz. Kaffee hat auch positive Wirkungen aufs Herz-Kreislauf-System. Trotzdem bin ich jemand, der auch sagt, Kaffee ist schon auch eine mächtige Waffe, weil ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben einen kalten Kaffeeentzug gemacht hast. Also es gibt Leute, die haben damit gar keine Probleme, von jetzt auf gleich mit Kaffee aufzuhören. Aber wenn ich das mache, bekomme ich davon Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, Wortfindungsstörungen. Es dauert dann 1, 2, 3 Tage, dann hat sich das komplett wieder eingeeicht sozusagen. Dann geht es auch wieder ohne Kaffee. Deswegen trinke ich auch sehr, sehr gerne und sehr viel Decaf-Kaffee. Das hat auch den Charme, dass wenn ich dann mal on point sein muss, wie jetzt zum Beispiel bei so einem Podcast-Gespräch oder auf der Bühne, dann kickt bei mir so ein Kaffee natürlich wieder richtig rein. Aber wie gesagt, gegen Kaffee spricht erstmal nichts. Ich würde Bio-Kaffee empfehlen, vielleicht noch Fairtrade, dann machen wir schon viele Entscheidungen richtig. Aber Kaffee ist ein ganz klassischer Biohack, den die meisten Menschen machen, ohne überhaupt zu wissen, dass es ein Biohack ist.
Also Biohacks, habe ich verstanden, sind Dinge, die einmal dazu führen, mir selbst ein bisschen besser zuzuhören und mich, du hast es sehr plakativ gemacht, freundlicher machen, zugewandter machen, präsenter machen, mich stimmiger fühlen lassen. Und ich muss dann dieses Kältethema denken, ne? Also du hast von Eisbaden gesprochen. Ich habe das ja schon ein paar Mal so gedacht, ach, das könnte ich mal ausprobieren. Dann war mir aber doch meine Krisenrezeptoren und Stressrezeptoren haben allein bei dem Gedanken schon zu sehr angeschlagen, wenn ich das so sagen darf.
Ja. Und die Frage ist, wie kommst du darüber hinweg? Oder also willst du es mal ausprobieren?
Ich habe jetzt bewusst mal die Pause gemacht, um zu gucken, hast du vielleicht ein Angebot für mich oder sagst du, ja, dann ist deine Empfindung richtig, dann lass es bleiben. Weil das ist ja auch ein spannender Moment, ne? Da ist etwas, wo wir hören in dieser Welt, ach, das könnte günstig für dich sein. Mein Inneres sagt mir, nein, 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 zu stressig will ich eigentlich nicht, aber es könnte doch gut tun. Wie gehe ich mit diesen Stimmen um? Weißt du? Deswegen habe ich jetzt bewusst mal gedacht, okay, mich hat interessiert, wie reagierst du darauf, wenn dir auch Menschen begegnen mit einer ähnlichen Haltung? Weil ich glaube, das könnte bei vielen Biohacks von Menschen die Haltung sein, weil nichts in diesem Leben gibt es gratis, was mich besser macht, sondern meist haben die Dinge erstmal, ich sag mal, als ehemaliger Banker einen Anfangsinvest. So ist es hier auch, ne?
Ja, wobei das Schöne ist, dass tatsächlich aus meiner Sicht die besten Biohacks kostenlos sind. Also zum Beispiel eine Atemübung an der frischen Luft draußen, frischer Sauerstoff, eine bewusste Atemübung zu machen, kostet keinen Cent, kostet nur den Aufwand, den du selbst betreiben musst. Einen Spaziergang morgens in der Sonne zu machen, dass die Sonnenstrahlen dich aufwachen, dein System aufwecken, dass dein Melatonin runtergedrückt wird, dass positive Stresshormone aktiviert werden, kostet keinen Cent. Treppen zu laufen, statt einen Fahrstuhl zu nehmen. Also diese Binsenweisheiten, die wir alle wissen, diese ganzen Dinge, die kosten, du zahlst im Monat Beitrag für Fitnessstudios und fährst dann aber Rolltreppe am Bahnhof, statt die Treppe zu laufen. Also das ist so ein bisschen, da frage ich mich immer, why? Why? Zu dem Punkt hat aber mal jemand, eine Podcast-Gästin in meinem Podcast einen interessanten Punkt gesagt, weil ich auch gesagt habe, ich verstehe nicht, warum Leute auf einem Laufband joggen. Warum? Warum geht man nicht ins Feld? Warum geht man nicht in den Wald? Und ganz interessante Perspektive hat sie gesagt, ja, ich als Frau habe aber keine Lust, im Halbdunkeln im Wald alleine joggen zu gehen. Und da habe ich gedacht, da hat sie natürlich einen guten Punkt. Da habe ich noch nie dran gedacht, weil ich noch nie das Gefühl gehabt hatte, irgendwie bedroht zu sein, wenn ich im Halbdunkeln im Wald jogge. Aber dafür ist dann ein Laufband natürlich wieder eine gute Sache. Also damit möchte ich auch sagen, nicht jeder Biohack ist für jeden das Richtige. Und nur weil das für mich sich gut anfühlt und gut funktioniert, muss es für dich noch nicht das Richtige sein, weil wir sind natürlich alles völlig unterschiedliche Menschen. Das ist ja auch immer, wenn dir jemand sagt, ich habe die Universalformel, die allen hilft, dann muss man immer so große Ohren bekommen, weil da ist meistens irgendein Haken mit dran an der Geschichte. Aber konkret, also wenn dich das Thema Eisbaden funktioniert, ich bin ja zufällig auch zertifizierter Eisbadecoach seit letztem Jahr. Also ich habe mich auch sehr tief mit dem Thema befasst. Natürlich kann man jetzt erstmal anfangen mit kalten Duschen oder erstmal Teilparts kalt duschen, bevor man in Eiswasser reingeht. Und natürlich ist es auch eine schöne Idee, das vielleicht wirklich mit Anleitung zu machen, mit einem Eisbadecoach, mit einer kleinen Gruppe, dass man das mal richtig lernt und angeleitet bekommt. Was macht es auch mit Körper? Was macht es mit Geist? Was kann ich machen in dem Moment, wo ich ins kalte Wasser reingehe? Was passiert da? Wie kann ich darauf bewusst reagieren? Und dann stellen die meisten Menschen fest, dass es ein unglaublich schöner Augenblick ist, wenn sich so die erste körperliche Stressreaktion auf das kalte Wasser, wenn die sich gesetzt hat und du bist dann in diesem Moment der absoluten Ruhe und Klarheit und voll im Hier und Jetzt. Und das ist das Schöne am Eisbaden, du hast überhaupt gar keine Kapazitäten, um über Sorgen von morgen nachzudenken oder über Dinge, die vielleicht gestern passiert sind, weil dein ganzer Körper gerade in diesem Überlebensmodus drin ist und du das aber geistig so steuerst, dass das eine entspannte Erfahrung wird. Und das finde ich, nebst dem, dass man das natürlich auch in toller Natur und sowas machen kann, fände ich einen ganz faszinierenden Aspekt. Und diese Erfahrung, die kannst du, dann sind wir jetzt beim Thema Resilienz, die kannst du auch ganz toll auf deinen Alltag übertragen. Ob es jetzt die kalte Dusche ist oder das Eisbaden. Also machst du sozusagen freiwillig eine unangenehme Erfahrung. Für die Leute, die mich jetzt nicht im Video sehen, ich mache gerade mit meinen Fingern so Anführungszeichen um das Wort unangenehm, weil am Anfang ist es unangenehm und nach einer Zeit wird es neutral und dann wird es spannenderweise nach einer Zeit zu einer angenehmen Erfahrung. Also für mich ist eine kalte Dusche morgens ist so das Schönste, was man machen kann, um wach zu werden. Dann habe ich ein Grinsen, dann bin ich präsenter, dann habe ich die Nacht abgeschüttelt. Das heißt, diese Erfahrung, was Unangenehmes neutral werden zu lassen, und möglicherweise bestenfalls sogar was Neutrales zu einer positiven Erfahrung werden zu lassen, das können wir auch schön auf unseren Alltag übertragen. Das kann das unangenehme Kundengespräch sein, die Gehaltsverhandlung oder Dinge, die uns in eine große herausfordernde Situation bringen, zu beobachten, oh, was macht es mit mir? Und dann die gleichen Mechanismen, atmen, ruhig sein, bewusst sein, dann in die Situation reingehen, weich bleiben, nicht anspannen, alles so durch sich durchfließen zu lassen, kann man wunderbar auf den Alltag übertragen. Und dafür würde ich sagen, ist Eisbaden eine richtig, richtig nice Idee.
Ich lausche dir sehr gespannt und ich spüre dich in deiner Leidenschaft. Und ich werde da drauf zurückkommen, weil dieser Gedanke treibt mich doch schon länger um. Und ich musste schmunzeln während deinen Worten. A, wegen deiner spürbaren Leidenschaft und B, sind wir genau wieder an dem Punkt, wann verändern wir unser Verhalten? Da gibt es eigentlich nur zwei starke Emotionen, entweder Vermeidung von Schmerz oder Erzeugung von Freude. Und dazwischen ist es eben extrem schwierig. So, entweder habe ich einen Schmerz, der so groß wird, dass ich etwas tun darf, darüber haben wir gesprochen, oder ich mache die Erfahrung von Freude, die natürlich beim Eisbaden, wenn ich jetzt alleine zu Hause in eine solche Wanne steigen würde, jetzt erstmal nicht so stark ist. Aber dann hilft es vielleicht, Menschen wie dich zu haben, die einen auf diesem Weg begleiten und hinführen und die Fanbase sind, um diese Erfahrung zuteilwerden zu lassen. Mit Blick auf die Uhr kommen wir zum Schluss dieses Gesprächs und ich würde noch gerne viel, viel länger mit dir quatschen, weil ich merke, das ist leicht. Die Zeit fliegt dahin und das ist immer ein guter Indikator für Resonanz und Stimmigkeit, wenn wir in Gesprächen ja merken, irgendwie geht die Zeit dahin und es fühlt sich leicht an und es fließt einfach. Und das habe ich so empfunden und dafür danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, auch so persönliche, so reflektierte Einblicke hier im Podcast gegeben hast. Ich hatte das Gefühl, du hast für dich den Blick durch die magische Brille gefunden und Dinge anders wahrgenommen, ein anderes Bewusstsein bekommen für Mechanismen, was du heute ja auch an Menschen weitergibst. Und das ist vielleicht ein guter Abschluss-Hack noch dieses Podcast, Stichwort an Menschen weitergeben. Ich freue mich unglaublich und fühle mich sehr geehrt, dass du beim Resonanztag am 30.09. in Kassel mit auf der Bühne stehst. Also am 30.09. findet in Kassel auf Deck 4 der Resonanztag statt. Eine Veranstaltung mit großartigen Rednerinnen und Rednern und die Eröffnungskeynote wird gehalten vom lieben Alexander Metzler. Wer mehr über ihn, seine Arbeit, sein Wirken und auch Biohacking erfahren möchte, www.resonanztag.de gibt es Infos zur Veranstaltung und dann kann man auch mit Alex und mit den anderen Kolleginnen und Kollegen wunderbar ins Gespräch kommen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Und ich gebe jetzt hier mal ein Versprechen ab. Wir haben ja jetzt unter Zeugen hier. Ich werde zum Thema Eisbaden auf dich zukommen.
Oh. Da freue ich mich sehr drauf, lieber Sören. Vielen lieben Dank für diesen schönen Austausch. Ich freue mich schon mega auf den September. Von mir aus könnte es schon soweit sein. Und dann sehen wir uns da alle. Und vielleicht können wir da auch wieder ein bisschen plauschen über das Thema Eisbaden. Und vielleicht hast du es dann schon gemacht. Und dann können wir das da erzählen.
Also denn, eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge von Die magische Brille, der Resonanz-Podcast. Weitere Informationen findest du unter www.soeren-flimm.de.